Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Mein Name ist Stefan Schlüter. Ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche derzeit bewegen. Kompetent, praxisnah und mit echtem Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt zu unserem B2Pet Podcast. Und heute haben wir einen Gesprächsgast, auf den freue ich mich ganz besonders und auch eine Firma, auf die freue ich mich. Denn es geht um Themen, mit denen kann sich wahrscheinlich fast jeder von uns identifizieren und war selbst schon mal mit solchen Themen konfrontiert. Denn es geht unter anderem um Spannungsfelder, beispielsweise zwischen Regionalität und Internationalisierung. Es geht aber auch ein Stück weit um das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Und ich freue mich, dass wir heute hier Malte Hübers, geschäftsführenden Gesellschafter der Dr. Clauder Solutions for Pets GmbH zu Gast haben. Und kurz eine Vorstellung, bevor er euch dann auch begrüßt. Nach einer abgeschlossenen Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann absolvierte Malte ein BWL-Studium in Duisburg mit dem Schwerpunkt Marketing und Controlling. Und seine Diplomarbeit schrieb er über die internationalen Absatzwege von Tiernahrung, also schon durchaus passend für die Branche und die spätere Ausrichtung des Unternehmens. Seit 2006 ist er geschäftsführender Gesellschafter und er hat noch viele andere Funktionen. Unter anderem arbeitet er in den Verbänden aktiv mit, die es in der Branche so gibt und ist beispielsweise Vorsitzender der ZZF-Fachgruppe Großhandel und Industrie. Hallo Malte, schön, dass du heute zu Gast bei uns bist.
Ja, guten Morgen, lieber Stefan, guten Morgen, liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr. Und ich habe eben schon mal gesagt, es sind so Spannungsfelder, zwischen denen wir uns in der Branche bewegen, zwischen denen du dich auch bewegst mit deinem Haus, mit deiner Marke. Ich habe auf der Interzoo noch so ganz lebhaft vor Augen euren Stand mit dem Clouderverse. Also ihr habt euch schon ja lange bevor dauernd Elon Musk mit SpaceX in den Medien war, habt ihr euch da auch schon in die unendlichen Weiten des Weltalls bewegt. Also habt so eine globale Perspektive gehabt auf die Branche. Dann habt ihr euch zuletzt eben sehr stark auf Regionalität konzentriert. Also ihr versucht eigentlich immer, und das gelingt euch auch, die Geschichten eurer Marke auf eine neue Art und Weise zu erzählen und bestimmte Facetten hervorzuheben. Wie erlebst du denn eigentlich dieses Spannungsfeld? Also ist das herausfordernd? Ist das einfach ja, etwas Spannendes, was euch auch antreibt und ausmacht?
Ja, ich glaube, durch ein Traditionsunternehmen hat man besondere Verantwortung. Wir müssen Tradition mit Moderne mischen. Für uns ist Tierernährung aus Verantwortung nicht nur unser Leitspruch, sondern auch unser Motto, was wir täglich leben für unsere Kunden, mit unseren Mitarbeitern und natürlich, wir leben die Marke. Und wenn man die Marke lebt, lässt man sich neue Storys dafür einfallen, die natürlich auch passen. Aber Universe, Weltraum, alles ist aktuell in den Medien, auch weiterhin. Und von daher haben wir uns damals im Team gedacht, dass das der richtige Ansatz ist für so eine Weltleitmesse, die natürlich auch Besonderes verlangt.
Das auf jeden Fall. Ja, und letztendlich habe ich dich und auch das gesamte Team immer sehr nach vorne gewandt erlebt. Jetzt haben wir natürlich in der Heimtierbranche insgesamt eine sehr wechselhafte Situation innerhalb der letzten anderthalb, zwei Jahre erlebt. Viele Herausforderungen. Wie nimmst du aktuell die Branche und ihre Situation wahr?
Also wir merken schon, dass die Branche sich verändert. Die Nachfrage ist da, sie ist aber definitiv selektiver geworden. Den Kunden informieren sich besser, stellen mehr Fragen und das natürlich zu Recht. Sachen zu hinterfragen ist auch gerade in solchen Zeiten schon wichtig. Gleichzeitig merkt man natürlich, dass der Wettbewerb sich verändert hat, gerade auch durch internationale Player oder Player, die dazugekommen sind. Und der Online und die Online-Anbieter sind natürlich zugleich auch mehr geworden.
Ja, also das auf jeden Fall. Und wenn wir uns dann den Wettbewerb, die wirklich engere Wettbewerbssituation angucken, dann hat man ja so den Eindruck, alle naslang, wenn man es so salopp formuliert, kommt eine neue Marke, kommt ein neuer Anbieter, sei es aus dem In- oder Ausland. Ich habe so das Gefühl, dass eine gewisse Konsolidierung eingesetzt hat, dass jetzt innerhalb der letzten anderthalb, zwei Jahre nicht mehr ganz so viele neue Player auf den Markt gedrängt sind, wie das noch während Corona und kurz danach der Fall war. Aber wie begegnet ihr, wie begegnest du diesem wachsenden Wettbewerb? Welche Strategien gibt es da?
Ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Viele neue Marken, Labels oder wie man sie auch nennt, sind dazugekommen. Wir sind Hersteller und wir begegnen der Sache aus Herstellersicht, sorgen dafür, innovative Produkte auf den Markt zu bringen, sorgen dafür, innovative Stories zu erzählen, die wir belegen und auch für uns selber hinterfragen. Wie bringen wir sie mit der Marke zusammen? Und man hat natürlich durchweg gesehen, auch jetzt gerade vor ein paar Wochen in Italien, in Bologna, dass auch immer noch wieder neue Marken aufstehen, Labels national, einige auch international agieren. Aber es gerade der Onlinehandel hat die Möglichkeit gegeben, in schneller Zeit auch, ich sag mal, Labels groß zu machen und zu einer Marke auszubauen.
Jetzt sehen wir natürlich den Onlinehandel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es immer noch wirklich auch ja, die Verbindung zu klassischen Möglichkeiten, eine Marke zu entwickeln und zu pushen. Also wenn wir an Endverbrauchermessen denken, an Leistungsschauen auch der Verbände oder des im Hundebereich beispielsweise, dann gibt es natürlich immer noch auch diesen direkten Kontakt zum Endkunden, zum potenziellen. Aber klar, es hat sich da natürlich einiges getan, auch im Online-Bereich. Ihr habt euch ja eigentlich während der Pandemie absolut fokussiert und auch ein Stück weit committed, nicht nur was jetzt vielleicht auch die Verzahnung mit dem Online-Bereich betrifft, sondern vor allen Dingen auch was die Produkte betrifft. Also ich habe selbst mal auch das Vergnügen gehabt, eure Produktion der Snacks vom Niederrhein mir vor Ort angucken zu dürfen. Was sind denn so die Beweggründe für euch gewesen, zu sagen, wir setzen jetzt komplett auf dieses Konzept, also gerade im Snackbereich, auf dieses Konzept der Regionalität?
Ja, bei uns ist die Regionalität kontrollierbar, überschaubar und auch wir können direkten Eingriff darauf nehmen. Wir können bessere Qualitäten auswählen, haben Zugriff zu anderen Märkten. Für uns war wichtig, Produkte zu bringen, die nachhaltig sind, die funktionieren. Wir unterscheiden da einmal in die reinen Fleischprodukte, aber auch natürlich in die Funktionsprodukte. Wir haben da uns unsere Rezepturen so erarbeitet und haben die Zeit natürlich auch zu Corona genutzt, die Rezepturen so weit aufzubauen, dass sie auch da serienreif und einer hochwertigen Super-Premium- bis Premium-Qualität entspricht. Und so haben wir auch die Zeit genutzt, neue Sachen zu machen, innovative Produkte zu bringen, halt nicht nur rein in die Snacks, sondern auch in die Nahrungsergänzung und Snacks als Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, und bevor wir vielleicht so ein bisschen auch auf die ganz innovativen Ansätze kommen, also Stichwort auch alternative Proteinquellen oder vielleicht auch ja Ansätze, die sehr stark auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fußen, vielleicht auch noch so die Frage natürlich nach der Bedeutung dieses Marktsegments, Regionalität, regionale Produkte. Wir sehen natürlich auch immer wieder, dass gerade so in den letzten Monaten das Thema ja schmalerer Geldbeutel eine Rolle spielt, dass dann eine gewisse Kaufzurückhaltung gerade in Segmenten wie jetzt im Zubehörbereich eintrat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Snackbereich, der immer auch ein Stück weit durch Mitnahme geprägt ist, also Mitnahmeartikel, bei denen man auch vielleicht schon mal einen Ticken mehr ausgibt. Wie sind so eure Erfahrungswerte der bisherigen Monate?
Also unser Konzept ist ja mit Liebe vom Niederrhein. Wir versuchen auch da in der Marke Herzlichkeit rüberzubringen. Und sicherlich haben wir Produkte, die im höherpreisigen Segment sind, aber wir auch die entsprechende Qualität dazu bieten. Wir sind halt nicht der dritte Chinese, der die Produkte bringt. Nicht abwertend gesagt, wir haben sehr gute Kunden auch in China, aber wir sind halt Produkte, die hier am Niederrhein bei uns hergestellt werden. Und das halt auch mit dem entsprechenden Mehrwert, was wir dem Kunden versprechen. Und das kostet dann halt auch schon mal mehr als ein Standard-Snack.
Das auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, dass perspektivisch, weil das sind ja immer diese klassischen Wellenbewegungen, die wir erleben bei allen Themen, so eben auch bei der ökonomischen Entwicklung und wir können davon ausgehen, irgendwann kommt natürlich auch sicherlich wieder der Zeitpunkt, da ist dann auch eher die Bereitschaft da, noch einen Ticken mehr vielleicht wieder auszugeben. Glaubst du, dass diese Besinnung auf Regionalität, die auch während Corona ja durchaus temporär eintrat oder auf nachhaltige Aspekte, dass das jetzt eigentlich auch in Zukunft noch stärker kommen wird oder kommen muss?
Also definitiv, Regionalität ist wichtig. Wir sehen es ja selber, wie auch die Landhöfe auch wachsen. Also die Leute sind mehr und mehr daran interessiert, regionale Qualitäten einzukaufen. Wir merken das auch an den Hundeschauen, wie stark die Endkunden auch auf unsere Produkte fokussiert sind, weil die Produkte auch mit Nachhaltigkeit hergestellt werden. Wir gucken, dass wir die Lieferketten und die Wege kurz halten. Und ich denke, dass das generell in der Sensibilität des Endkunden zunehmen wird. Und wir merken ja auch, wie gesagt, die gezielte Nachfrage nach sowohl Wirkung als auch Nachhaltigkeit, als auch vielleicht mal drei Sachen mehr zu hinterfragen, wie werden denn solche Sachen hergestellt?
Ja, und das sind natürlich schon mehrere Aspekte dann in einem Produkt oder in einer Produktlinie. Also du hast auch schon mal die Zusatzfunktionen angesprochen, die dann auch drinstecken. Jetzt habt ihr ja auf der letzten Interzo auch eine Neuheit vorgestellt, die besonders im Fokus stand. Also auch was jetzt die mediale Aufmerksamkeit betraf, da haben viele eben drüber berichtet. Das war eben auch dieser Snack, den ihr gemeinsam mit Callista entwickelt habt, bei dem dann eben kein Fleisch aus dem Labor zum Einsatz kommt, sondern eben Protein, das eben auf im Labor erforschte und hergestellte Bakterien eigentlich zurückgeht. Wie ist da so das Feedback eigentlich der Endkunden? In der Endkunden, sind die so weit, dass sie auch auf solche alternativen Proteinquellen, in dem Fall jetzt im Snackbereich, erstmal zurückgreifen?
Also das Produkt, was wir erstellt haben auf der letzten Interzoo, also im letzten Jahr, war oder ist ein Produkt mit kultiviertem Protein. Das heißt weder Fleisch noch Gemüse oder sonstige Sachen, die wir übrigens ja auch seit 1,5 Jahren mit im Sortiment haben. Und wir sehen in den Absatzmengen, dass die Alternativproteinquellen, ich nenne das alles außer Fleisch, zunehmen. Das Interesse mehr und mehr wächst, auch sein Tier, gerade auch vielleicht mal mit dem Snack an unterschiedliche Proteinquellen heranzuführen. Und wir müssen natürlich den ganzen gesamten Fleischmarkt im Auge behalten, der auch da mehr Druck erzeugt, auch alternative Proteinquellen auszuarbeiten und auch diese zu verarbeiten und verarbeiten zu können. Und darauf haben wir uns auch spezialisiert, halt auch mit alternativen Proteinquellen in der Qualität mindestens ein gleichwertiges Produkt herzustellen.
Siehst du denn, weil du das Thema Proteine an sich und Fleisch angesprochen hast, auch die Situation ähnlich wie der IVH, also als die Marktdaten von ZZF und IVH in Berlin vorgestellt wurden im Frühjahr, da hat ja Georg Müller als Vorsitzender dann auch gesagt, dass eigentlich das Thema der Rohstoffknappheit, der Rohwarenverfügbarkeit neben Herausforderungen wie Bürokratie etc., dass das eine wesentliche Herausforderung ist. Siehst du das auch, dass da eben teilweise ja vielleicht auch die Konkurrenz da ist, beispielsweise wenn es um Biokraftstofferzeugung geht, landwirtschaftlicher Produkte?
Ja, definitiv. Wir kommen ja gar nicht dran vorbei. Der Georg Müller ist ja sehr aktiv und ist da im Vorstand. Ich bin selber ZZF im erweiterten Vorstand in der Fachgruppe Industrie Großhandel aktiv tätig. Und wir sehen natürlich auch die Knappheit aller Rohstoffe, gerade im Fleischbereich, Lieferketten etc., die uns natürlich vor großen Herausforderungen stellen. Wir sehen den Ölmarkt, der auch sich extrem verändert. Also wir sehen insgesamt alles, was mit Rohstoffen zu tun hat, hat eine begrenzte Möglichkeit. Und alles, was begrenzt ist, ist marktabhängig. Und wenn es knapp wird, wird es teuer, ganz einfach.
Das sind so die ganz einfachen marktwirtschaftlichen Regeln auf jeden Fall. Vielleicht noch kurz nochmal einen Schritt zurück in Bezug auf die Produktion selbst, die ihr da ja aus dem Boden gestampft habt, komplett neu gebaut habt. Ich hatte eben schon mal das Thema Bürokratie angesprochen. Das ist ja in Deutschland immer ein sehr ungeliebtes Thema, weil jeder als Privatmann, als Geschäftsmann, jeder kennt irgendwo bürokratische Hürden. Wie habt ihr das selbst oder wie hast du das selbst wahrgenommen und erlebt? Gibt es da noch durchaus, was jetzt auch die Forderungen der Verbände an die Politik betrifft, gibt es da durchaus noch Nachholbedarf und auch Optimierungsbedarf? Oder, also ich kann mir vorstellen, das lief nicht alles problemlos und ganz schnell durch.
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema, was wir generell haben. Dafür setzen wir uns ja auch speziell vom ZZF ein. Vor 14 Tagen noch in Berlin haben mit den Politikern über diese, nicht nur über diese, sondern aber auch über die generelle Problematik gesprochen. Wir wollen nah an der Politik sein, weil die Politik macht nachher die Gesetze. Und wenn wir uns als Verband damit einschalten, versuchen wir natürlich diese bürokratischen Hürden zu erklären, damit diese genommen werden. Sind da auch beim BML in Bonn sehr aktiv mit den politischen Personen, die das im Nachfeld bearbeiten, verstehen, richtige Wege ausarbeiten und am besten natürlich sich mit den Verbänden kurzschließen, um da den richtigen Lösungsansatz fürs Tier und für den Endverbraucher zu erlangen.
Ja, und natürlich die wirtschaftlichen Interessen nicht aus dem Blick zu verlieren. Und im Dialog mit Politikern stellt man ja oft auch fest, dass durchaus eine Bereitschaft da ist, sich solche Beweggründe mal anzuhören. Und dass es teilweise natürlich einfach ja an diesen inzwischen sehr komplexen bürokratischen Strukturen dann manchmal liegt, die erstmal ein Stück weit vielleicht aufgeweicht oder vereinfacht werden müssen. Wenn wir jetzt mal weggehen von den Herausforderungen und gleichzeitig den Potenzialen für das Segment dieser Snacks, die ihr jetzt da auch besonders propagiert, wobei natürlich klar, Nahrungsergänzer kommen auch noch hinzu und viele andere Produkte. Welche Rolle spielt denn Private Label? Ihr seid im Private Label-Bereich ja auch aktiv. Welche Rolle spielt das jetzt für euch momentan und wie schätzt du da die Entwicklung auch in der Zukunft ein?
Also der Private-Label-Markt, den bedienen wir schon viele Jahrzehnte mittlerweile. Wir arbeiten da auch sehr selektiv, arbeiten da mit ja, namhaften Unternehmen und Marktführern in ganz Europa zusammen, entwickeln mit denen, entwickeln für denen. Aber der Herzschlag der Markenwelt liegt natürlich bei Dr. Clauders. Auch das isoliert zu sehen und abzugrenzen vom Private-Label-Markt, wo die Ansprüche teilweise auch ganz individuell oder anders sind. Und man vielleicht auch unterschiedliche Problemfälle anders angehen kann und das in, ich sag mal, gemeinsamen Grundsubstanzen dann weiter ausarbeiten kann. Also es gibt da von Erfahrungswert in alle Richtungen eigentlich alles zu berichten. Da wir uns da sehr individuell aufgestellt haben, können wir auch aus der Erfahrung her mit allen unterschiedlichen Grundstoffen auch und alle unterschiedlichen Wirkstoffe reinbringen. Bei uns im Snackbereich geht das sehr stark mit dem Erhitzungsgrad einher. Auch da sitzen dann natürlich Besonderheiten drin, welche Rohstoffe, welche Erhitzungsgrade vertragen von, ich sag mal, 30 Grad bis 120 Grad ist da alles drin. Und man kann sich schnell vorstellen, dass wenn ich ein Produkt Fleisch auf 120 Grad erhitzen muss, keinen hochsensiblen Wirkstoff da reinsetzen kann. Dafür brauche ich dann zum Beispiel wieder eine andere Grundsubstanz. Und das wird erarbeitet bei uns im Team. Wir haben unsere Forschung und Entwicklung selber bei uns in-house. Ich persönlich kümmere mich auch sehr stark darum, dass wir auch innovative Produkte, auch innovative Wirkprodukte entwickeln und wir das natürlich dann entweder zur Marke passend oder für den Private-Label-Markt entwickeln.
Du hast jetzt gerade auch schon mal so bestimmte Schwerpunkte der Produkte erwähnt. Wenn du jetzt auch so die vergangenen Wochen, Monate mal Revue passieren lässt, du hast auch die Zoomark angesprochen. Gibt es aus deiner Sicht den Trend schlechthin, bei dem du sagst, das wird jetzt auch auf jeden Fall noch ein Segment der Zukunft? Also gerade wenn es eben vielleicht um so Aspekte geht wie Zusatznutzen, Tiergesundheit oder ähnliche Punkte.
Fangen wir mal ganz kurz mit Schritt 1 an. Welche Trends gibt es momentan, die ich so auf der Messe mitnehmen konnte? Und ganz lustig, der Flieger zurück aus Bologna nach Düsseldorf. Wenn der abgestürzt wäre, wäre da wahrscheinlich die Hälfte der Branche nicht mehr da gewesen. Also sitzen bei uns sehr viele in der Region und haben natürlich auch die Grenznähe nach Holland, auch einige holländische Kollegen immer mit dabei. Jedenfalls der Querschnitt von den Gesprächen, die man dann zum Schluss der Messe geführt hat, am Flughafen oder auf dem letzten Teil der Messe, war eigentlich ziemlich eindeutig, dass es momentan keinen eindeutigen Trend gibt, der nicht schon auf der Interzoo vorgestellt wurde, was auch so ein bisschen nachzuvollziehen ist. Die Interzoo hat natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert als die Zoomark in Bologna. Aber nichtsdestotrotz habe ich da natürlich viele lokale Marken gesehen. Innovative Produkte, auch im Snack, sind da sicherlich in Gefriergetrocknet auch vorgestellt worden. Auch da die Wirkung auch nochmal in unterschiedlichen Aspekten. Wir selber sehen die Nahrungsergänzung als absoluten Hit für die Zukunft, auch vielleicht da mit alternativen, anderen, weiteren alternativen Proteinquellen, aber auch natürlich in der Wissenschaft neuen Wirkstoffen, die von Mobilität bis zur Verdauung, bis zum Ersatz von, ich sag mal, Medikamenten, alles beinhaltet. Also da sind die Türen und Pforten geöffnet, auch gerade in Richtung Interzoo im nächsten Jahr, sich da wieder so innovative Produkte einfallen zu lassen, dass die auch wirklich dann als Neuerungen gelten und zwar nicht nur in der Presse, sondern auch unter den Fachexperten, wo man sich dann auch schon mal tiefer in die Augen schaut und sagt, ist das jetzt eine Innovation oder ist es nicht? Auch da, ja, kannst du dich schon mal auf neue Sachen zur Interzoo 26 freuen von uns.
Sehr gut. Also Reise ist sowieso schon fest eingeplant. Ich bin gespannt. Manchmal, wenn ich so deine Social-Media-Kanäle verfolge, dann denke ich auch, ob der Malte jetzt gerade irgendwie, wenn er morgens wach wird, direkt präsent hat, in welchem Land er sich gerade befindet. Also man hat schon den Eindruck, dadurch, dass ihr in so vielen Ländern aktiv seid, ich glaube, es sind über 65, vielleicht sind auch noch welche dazugekommen, dann ist es natürlich wirklich eine Herausforderung, die verschiedenen Märkte ganz individuell zu handeln. Wie sieht eure internationale Strategie aus? Also wie kommt man da am besten zurecht und gibt es da vielleicht auch so ein, zwei Besonderheiten oder ein, zwei Länder, bei denen du sagst, habe ich vorher so gar nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen, wie viel Potenzial in dem Markt, in dem jeweiligen steckt?
Also wir sind aus Tradition auch international gewachsen. Wir sind, ich glaube, jetzt in 68 Ländern. Natürlich hört sich das jetzt erstmal extrem viel an, aber wir gehen da sehr mit Fingerspitzengefühl rein. Wir können natürlich nicht einfach mal die deutsche Kappe aufsetzen und sagen, jetzt macht er das so und so, sondern gehen da natürlich auch mit unseren Partnern zusammen in langfristige Partnerschaften. Da versucht man den, ich sag mal, 60% von unserem Markenauftritt mit an die Hand zu geben, unser Marketing-Team mit an die Hand zu geben. Und ich sag mal, die letzten 40% sind sehr lokal geprägt, auch in unterschiedlichen, ja, Vertriebskanälen. Die sind natürlich alle nicht unbedingt immer in den gleichen Vertriebskanälen, wie wir zu Hause. Wir gehen da ja rein in den B2B-Bereich. Wir haben aber auch Kunden, die dann eigene Stores haben, die komplett eigene Märkte entwickeln. Ich denke dann nur mal an die Elfenbeinküste in Abidjan, wo wir vor über 10 Jahren angefangen haben, wo man noch gar nicht mit gerechnet hat, dass da überhaupt ein Markt ist. Aber auch da in diesen Ländern wird sich um die Tiere bemüht. Da wird großer Stellenwert eingeräumt und gerade der Unterschied zwischen Hunde- und Katzenländern ist da nochmal die nächste Instanz, die man hat, weil zum Beispiel die nordafrikanischen Länder sind sehr stark auf Katze orientiert, die westafrikanischen Länder, weil ich sie gerade genannt habe, aber auch Südafrika viel mehr auf Hunde.
Liegt natürlich teilweise auch an religiösen Aspekten oder kulturellen Aspekten, das ist klar, genauso wie auch in Asien, in manchen Märkten. Aber spannend finde ich auf jeden Fall dann diese Fokussierung oder wie man da eben vorgeht, auch in Bezug auf Marketing, wie viel man an Strategie mit reinbringt. Gibt es da auch eine Wechselwirkung? Also würdest du schon sagen, wir haben da von unseren Vertriebspartnern vor Ort auch tolle Ideen bekommen, mit denen wir vielleicht unsere Gesamtstrategie auch nochmal anpassen können oder bestimmte Wünsche und Anforderungen?
Also haben wir sicherlich auch gerade aus den asiatischen Ländern, die sehr fortgeschritten sind, auch in Präsentationen, in digitalen Medien, aber auch in Vertriebskanälen, haben wir sicherlich schon einige Ideen auch wieder mit zurückgenommen. Ursprünglich waren sogar die Snacks in Asien viel, viel intensiver und viel eher schon überall zu sehen, als sie bei uns nachher in den Markt geschossen sind. Vielleicht diese Idee habe ich damals auch schon mit rübergebracht, weil ich ja auch schon 20 Jahre in Asien unterwegs bin. Und das war natürlich alle, ja, es geht immer eine Wechselwirkung, wenn man partnerschaftlich mit den Ländern zusammenarbeitet. Und ich sage mal, gerade mit unseren Ankerländern, also mit den großen Ländern, die gute Vertriebskonzepte vor Ort haben, da kann man immer nur lernen. Das wäre schlimm, wenn man sagen würde, wir geben denen ja jetzt nur unsere Mütze, stolpern denen die Deutschlandmütze auf oder die Europamütze und müssen dann damit arbeiten. Meistens wird das so nicht zum Erfolg führen. Da geht es ja immer partnerschaftlich ranzugehen und die Strategie fürs Land zu entwickeln.
Das klingt auf jeden Fall spannend und auch plausibel und sehr, ja, kooperativ, sehr partnerschaftlich. Ich habe neulich einen Branchenkollegen von dir, Tim Spahnke, hier im Podcast gehabt und habe ihn mal gefragt, wie er das einschätzt in Bezug auf dieses Qualitätsmerkmal Made in Germany, inwieweit, also es wird oder wurde die letzten Monate sehr viel eigentlich beklagt darüber, dass vielleicht auch ein Stück weit diese Zauber verloren gegangen ist. Aber er hat auch betont, letztendlich ist das nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Qualitätsmerkmal. Wie beurteilst du das auch aufgrund der Erfahrungen jetzt mit den internationalen Märkten und den Vertriebspartnern?
Also für uns ist die nächste Instanz Made in Germany, ist einer unserer USPs. Wir stellen alles in Deutschland her und konzentrieren uns auch darauf, diesen USP stetig weiter voranzutreiben. Neben natürlich den Wirkstoff und ich sag mal den leichten Touch des Medizinischen angehaucht, geht man in der Kombination auch in den asiatischen Ländern nach vorne und bringt genau das rüber. Versucht auch, oder die Asiaten versuchen auch, uns als Gesichter dahinter ein Stück weit zu vermarkten. Um zu sagen, guck mal, da ist wirklich jemand, der in Deutschland sitzt und diese Produkte entwickelt und produziert. Und nicht einfach nur so nach dem Motto, wir kaufen das Produkt irgendwo ein und machen einfach nur Made in Germany als Strategie mit in unser Konzept, sondern wir leben das. Wir sind aus Deutschland und haben natürlich auch Mentalität und Moral der Deutschen auch teilweise mit in die Länder rübergebracht. Und die mögen das, die mögen unsere klare Struktur. Die hassen unsere Klarheit manchmal auch, aber so ergänzt man sich und findet definitiv eine gute Strategie zusammen, die sich natürlich danach auch in den Verkaufszahlen widerspiegeln muss.
Ja, spannend. Und wenn wir jetzt mal wieder einen Schritt zurückgehen aus dem internationalen Geschäft, du hast ja gerade schon so ein bisschen die Eigenschaften angesprochen, die uns Deutschen so nachgesagt werden. Wenn wir auf den deutschen Markt blicken und auf den deutschen Fachhandel blicken und du hättest drei Wünsche frei, also, oder vielleicht auch zwei oder einen an den Fachhandel, wie sieht in idealer Weise, in einer idealen Welt, die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel aus? Gibt es da bestimmte Wünsche, die du an den Fachhandel hast oder an Systemzentralen, Franchisegeber etc.?
Also sicherlich, wenn jemand mit einer Marke im Premium-Segment im Markt ist, kommt er an dem Fachhandel nicht dran vorbei. Wir haben ursprünglich alles mit dem Fachhandel gezielt aufgebaut. Die Beratung ist eins der wichtigsten Punkte, die wir bei uns haben. Wenn wir draußen im Fachhandel unser geschultes Personal, was wir von unserer Seite halt schulen, nicht so weitergeben und das Wissen nicht so weitergeben können, dann hat der Kunde nachher mehr oder weniger ja, eine Wissenslücke, die er sich irgendwo anders wieder sonst herholen muss. Oder er kommt natürlich dann mit gezieltem Wissen in den Fachhandel und kauft das Produkt, was er vorher schon irgendwo vielleicht online studiert hat. Also mehr oder weniger eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Fachhandel, auch eine gewisse Markentreue und sich für Produkte einzusetzen, die für ihre Serie stehen.
Und das ist sicherlich auch ein Stück weit das, was man ja so auch aus dem Bereich der Petfluencer kennt. Also ja, dass der Handel da auch ein Stück weit als Markenbotschafter fungiert, wie das ja oftmals auch bei Influencern, Petfluencern dann der Fall ist. Ja, was ich ganz interessant fand, ich habe natürlich im Vorfeld mir auch nochmal erneut eure Website angeguckt, die Informationen, die ihr da über euch selbst auch auf der Website habt. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass ihr 2027, wenn ich richtig informiert bin, also dass die Marke Dr. Clauders 2027 ihr 70-jähriges Jubiläum feiern wird. Damit sind wir eigentlich auch so ein Stück weit bei diesem Spagat, den ich anfangs angesprochen habe, zwischen Tradition und Moderne. Ihr habt die Tradition, ihr habt gleichzeitig natürlich auch in einigen Teilen ein sehr junges Team, gerade wenn es so um Aspekte wie Marketing geht, die dann nochmal eine ganz andere Art haben zu kommunizieren, im Social-Media-Bereich zum Beispiel. Also, was ist eigentlich so dein Ansatz, um, ich sag mal, das Beste aus beiden Welten zu vereinen?
Ja, indem wir beides ernst nehmen. Tradition ist für uns kein Stillstand, sondern eine klare Verpflichtung. Und Moderne heißt nicht alles neu, sondern einfach durchdacht. Und unsere Geschichte gibt uns Kraft und daran arbeiten wir. Wir sind auch Marketing, ja, gehört dazu. Storytelling ist für jeden, der sich damit auseinandersetzt, bekannt. Und wenn nicht, lässt er sich auf jeden Fall täglich davon beeinflussen. Und die Neugier hält uns jung. Von daher ist gerade, wenn man mit den Bereichen, wo wir uns auseinandersetzen, ist Neugier wichtig. Wir arbeiten als Team zusammen. Das ist für uns auch ein ganz elementarer Punkt. Für uns geht es nicht darum, wer die Idee hatte, sondern wie wir es als Team zusammen draußen auf den Markt bringen und wie wir dann diese Idee in die Wirklichkeit umsetzen. Und natürlich dann auch zum Erfolg führen, wie zum Beispiel unser kultiviertes Protein, wo wir letztes Jahr den Award mitgewonnen haben und jetzt den Rollout mit diesen Produkten, sowie diesen ganzen Produkten, alternative Proteinquellen in über 1000 Filialen noch in diesem Jahr reinbekommen. Und das ist natürlich die Mischung aus beiden, um das gleich an der Praxis festzumachen, wo ich am liebsten drin arbeite. Die Theorie schön, aber in der Praxis wird gearbeitet.
Sehr gut. Und das ist auf jeden Fall auch Teamwork. Und so führt man dann eben oder führt ihr beide Elemente sehr gut zusammen. Und sicherlich wird da auch noch jede Menge kommen. Du hast ja auch schon erwähnt, wir können uns auf einige Neuheiten auch im nächsten Jahr freuen. Ich meine, du willst sicherlich jetzt nicht den Vorhang komplett lüften, aber vielleicht kannst du trotzdem schon mal so ein bisschen ansatzweise sagen, was passiert jetzt aktuell? Worauf können wir uns in den nächsten Monaten besonders freuen? Welche Dinge sind da besonders oben auf der Agenda für euch?
Also wir haben ja sehr stark auch in neue Technologien investiert, in neue Maschinen, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, während der Corona-Zeit, haben uns da natürlich auch neue Sachen einfallen lassen müssen, und sind jetzt als nächstes mit unserer neuen Nahrungsergänzungslinie in den Endzügen. Wir werden jetzt im August werden die gelauncht, werden da ein neues Outfit präsentieren, werden teilweise neue Wirkstoffe präsentieren und wollen dem Traditionsgeschäft auch einen neuen Touch geben. Ich hatte gerade schon mal gesagt, wieder das Stück weit vom Mainstream raus, Stück weit auch in unseren Namen stecken, Dr. Clauders medizinischer zu machen, aber nicht so, dass es wie eine Medizin aussieht. Jedenfalls das erste Feedback, was wir hatten und was wir bekommen haben vom inneren Kreis, war sehr gut. Gucken auch, dass wir nachhaltige Verpackungen bringen, die halt das Rundum-Paket nachher ausmachen. Und ich freue mich darauf, gerade so eine alte Linie in Anführungszeichen neu aufleben zu lassen. Ist immer noch mal wieder eine neue Herausforderung, als komplett neue Produkte zu bringen.
Und natürlich auch auf jeden Fall spannend und herausfordernd zugleich. Also viel Arbeit und natürlich viel auch an kostenintensiven Prozessen, die dahinter stecken, gerade wenn es um neue Verpackungen geht. Wenn wir in den Futterbereich gucken, glaubst du, dass da auch solche Trends wie eben Zusatznutzen rund um gesundheitliche Aspekte noch wichtiger werden als in der Vergangenheit? Also es geht sicherlich nicht nur um regelrechte Veterinärprodukte, sondern eben auch viele Produkte, die man so präventiv füttern und einsetzen kann.
Ja, diätetische Futtermittel haben wir ja schon seit langer Zeit. Ich denke, es ist auch definitiv ein Segment, was noch stärker im Fokus rutschen wird. Auch da werden wir dran arbeiten. Auch die Kombination aus Nahrung und Nahrungsergänzung kann ich auch artgerecht und tiergerecht gezielt einsetzen. Ich kann nun mal nicht jedes Tier gleich krank oder gesund sehen, sondern ich kann sehr viel prophylaktisch dran machen. Ich kann sehr viel mit Spezialfuttermitteln wie diätetische Futtermittel arbeiten, wo wir auch sehr stark hingehen werden, wie ich gerade schon mal erwähnt habe, dass wir da auch wieder zurück in den medizinischen Bereich gehen werden und diese Linie auch besonders betrachten werden für die nähere Zukunft.
Ja, glaubst du, dass da eigentlich auch so diese Besinnung auf das Thema Tiergesundheit, die bei vielen Heimtierhaltern und Heimtierhaltern eingesetzt hat, weil eben auch schlichtweg die Tierarztkosten weiter gestiegen sind, nachdem die Gebührenordnung angepasst wurde. Glaubst du, dass die Entwicklung auch darauf einzahlt, also dass diese Produkte dann eben auch dadurch nochmal an Fahrt gewinnen werden?
Also ich denke mal, das wird auch in der Mischung von vielen sein. Natürlich, die Tierarztkosten sind sehr hoch geworden. Man kann auch sicherlich sein Tier sehr gesund ernähren und damit auch daran teilhaben, dass die Kosten senken. Ich darf mich halt nicht nur rein auf meinen markttechnischen Aspekt verlassen, nach dem Motto, viel bringt viel, ist auch noch nie gut gewesen. Auch deklarationstechnisch sind da marketingseitig auch viele Innovationen entstanden in den letzten Jahren. Hoher Fleischanteil heißt nicht gleich beste Qualität. Es gibt da komplett unterschiedliche Fleischarten, Fleischsorten. Und darauf wird sich einiges einzahlen, auch in der Zukunft sein Tier gesund und nachhaltig zu ernähren. Und am besten weiß man das, wenn man selber ein Tier hat. Ich habe einen Dackel, einen rauer Dackel zu Hause. Und das ist immer für uns ein Testimonial. Und der bekommt immer alles, was bei uns getestet wird. Und wenn das für gut empfunden wird, dann wird das kommen können. Wenn er das schon ablehnt oder sie das ablehnt, dann wird das Produkt schwerer.
Also es ist euer tierisches Orakel für die Produktentwicklung. Und da kann man dann wahrscheinlich noch so gute Ideen haben. Wenn es durchfällt, dann gibt es das Produkt nicht. Und wenn es dann eben überzeugt im Napf, dann wird es weiterentwickelt. Also das ist natürlich spannend. Aber ihr macht natürlich dann auch viele, also lasst sicherlich dann auch intern im Kollegenkreis dann einfach mal die Heimtiere testen. Und dann kann man natürlich auch ablesen, wie kommt so ein Produkt überhaupt an. Zum Abschluss würde ich eigentlich ganz gern, da kannst du uns doch bestimmt schon verraten, worauf dürfen wir uns nächstes Jahr auf der Interzoo freuen? Wie wird der Messestand aussehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir arbeiten ab nächste Woche sehr eng im Team schon dran. Jetzt, letzten Monat musste gemeldet werden, dass man auch seinen Platz wieder kriegt. Also das haben wir gemacht. Und ich habe schon diese Woche in Joe Fix dieses Thema Interzoo-Stand, Innovation auf dem Programm gehabt, aber ich kann dich vertrösten, aber auch begeistern. Es kommt was und es wird auch wieder was Besonderes geben.
Es wird wieder was Großes werden und ich hatte so die Hoffnung, dass du dich vielleicht verplapperst oder uns schon irgendetwas verrätst, aber ihr seid noch mitten in der Planung und dementsprechend freuen wir uns natürlich sehr drauf und werden auch gerne dann wieder am Messestand von Dr. Clauders vorbeischauen. Ja, es war sehr kurzweilig, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Malte, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche
Stefan, sehr
natürlich,
gern.
Ich wünsche dir und deinen Kolleginnen und Kollegen, deinem Team natürlich weiterhin viel Erfolg mit der Marke, mit dem Haus. Und ich bin natürlich auch schon gespannt, was ihr euch überlegt, wenn es um das runde Jubiläum der Marke selbst geht. Das hat ja noch ein bisschen Zeit, aber so lange ist ja auch nicht mehr.
Ja, aber die Konzentration liegt definitiv auf der Interzoo. Die Marke werden wir auch feiern, aber wir wollen uns erstmal um unsere Kunden mit unserem Team kümmern. Und da geht es erstmal gezielt um die Interzoo. Und die schneller als man gucken kann, nächstes Jahr im Mai, sind ja keine 12 Monate mehr. Von daher sind wir jetzt auch schon sehr aktiv dabei, das halt vorzubereiten.
Ja, gut, klar, das ganze Tagesgeschäft muss auch noch bewältigt werden und dann muss natürlich, wenn so eine Messe geplant wird, da muss auch viel beachtet werden und ist ja auch immer logistisch dann eine entsprechende Leistung, die dann auch noch on top kommt. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich nochmal und ja, wünsche dir natürlich weiterhin gutes Gelingen und bin schon gespannt, was wir alles an Neuheiten und Trends aus deinem Hause in der Zukunft sehen werden. Vielen
ja,
Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Ich werde die Grüße weitergeben ans Team und die werden sich dann nochmal bestimmt extra ins Zeug setzen.
Sehr gut, das kennen wir nicht anders von euch. Und euch danke ich natürlich ebenfalls fürs erneut aufmerksame Zuhören und vielen Dank eben auch an meine Kollegin Maike Krause für den Schnitt und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und wenn euch der Podcast gefällt und gefallen hat, dann empfehlt ihn natürlich auch gerne entsprechend auf Spotify und anderen Plattformen euren Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern. In dem Sinne, macht's gut und einen schönen Monat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.